Sie wissen vielleicht, die Akademie ist 1950 gegründet worden von Hans-Erich Nossack, von Hans-Henne Jahn und einigen anderen. Und in dem Gründungsdokument der Akademie steht drin, die Akademie sei gegründet worden, um die Freiheit der Kunst gegen den Staat zu verteidigen. Und wenn Sie sich das versuchen vorzustellen, in den 50er Jahren nach der Schreckensherrschaft war das natürlich der Feind, der Staat, der die Freiheit der Kunst in einer Weise eingeschränkt hat, wie man es vorher noch nicht erlebt hatte. Wenn wir jetzt unsere heutige Situation uns vor Augen führen, dann würde man sagen, der Staat ist eigentlich das geringere Problem. Das größere Problem ist die Gesellschaft. Die Gesellschaft schränkt die Kunstfreiheit ein durch verschiedene Dinge, die wir heute Abend ein bisschen bereden wollen. Und was mich am meisten irritiert hat, war die Tatsache, dass es Menschen gibt, auch intelligente Menschen, die die Kunstfreiheit nicht als selbstverständlich betrachten. Das ist vielleicht auch das Problem meiner Sozialisation, dass die Kunstfreiheit etwas ist, hängt auch mit meinem Beruf zusammen, was ich für eines der höchsten Güter halte. Ist aber nicht mehr so, dass alle Menschen und alle Diskussionsteilnehmer das empfinden. Wir haben auf der Einladung zu dieser Veranstaltung ein kleines Foto gehabt und da gibt es dieses inzwischen berühmte Gedicht von Gomringer, das an dieser Hochschule in Berlin auf der Wand war, und dieses Gedicht soll jetzt entfernt werden, weil es die Gefühle der Studenten an dieser Hochschule verletzt. Wir werden vielleicht auf das Gedicht noch zu sprechen kommen. Aber ich muss gestehen, dass ich von diesem Gedicht vorher gar nichts wusste. Und als ich das Gedicht zum ersten Mal las, dachte ich, naja, ganz nett. Und der Effekt dieser furchtbaren und auch, wie ich finde, interessanten Diskussion ist am Ende gewesen, dass dieses Gedicht plötzlich in meinem Kopf jedenfalls an Bedeutung und an Schönheit gewonnen hat. Sodass man fast sagen könnte, der Angriff auf dieses Gedicht erst hat die Bedeutung dieses Gedichts sichtbar gemacht. Und man könnte sagen, dass in einem Augenblick, in dem die Kunstfreiheit kein Selbstgänger mehr ist, die Kunst vielleicht wieder an Wichtigkeit gewinnt. Das wäre sozusagen eine freundliche Betrachtung der Lage. Ob diese Sichtweise Bestand hat, werden wir heute Abend sehen. Ich glaube, die Diskussionsteilnehmer sehen das nicht alle so freundlich. Ich will Ihnen aber jetzt mal die Diskussionsteilnehmer vorstellen. An meiner Seite sitzt Hanno Rauterberg, Architekturkritiker und Kunstkritiker, der seit 2007 Mitglied dieser Akademie ist und seit 2014 stellvertretender Ressortleiter des Feuilletons der Zeit. Sein jüngstes Buch heißt Die Kunst und das gute Leben, die Ethik der Ästhetik. Er hat auch verschiedene Preise bekommen. Ich erwähnte nur den letzten, den Deutschen Reporterpreis in der Kategorie Beste Kulturkritik. Hanno Rauterberg hat zu dieser ganzen Frage, die wir heute Abend diskutieren, eine Menge, wie ich finde, hoch differenzierter und interessanter Beiträge geschrieben. Sie werden das sicher heute Abend noch mitkriegen. Es ist wohl auch geplant, aus diesen Beiträgen ein kleines Büchlein zu machen. Dann Tina Übel. Tina Übel ist Mitglied dieser Akademie seit 2013. Sie ist Schriftstellerin. Ich erwähne nicht alle ihre Bücher, aber Die Wahrheit über Frankie von 2009 und Last Exit Volksdorf von 2011, das Sie vielleicht auch deshalb in Erinnerung haben, weil es über dieses Buch einen Streit gegeben hat. Tina Übel ist aber nicht nur Erzählerin und Verfasserin von Romanen, sondern sie ist auch eine Liebhaberin von Extremreisen in die Arktis und in die Antarktis oder von Hamburg nach Shanghai. Sie hat ein Buch geschrieben 2012, Nordwestpassage, wo sie erzählt, wie sie mit einigen Freunden und auf einem kleinen Segelschiff tatsächlich die Nordwestpassage abgesegelt ist. Ich habe das mit großer Begeisterung gelesen, weil ich schon als Junge mich für die Nordwestpassage interessiert habe. Ich bin sie aber nie entlang gefahren. Dann ist sie 2016 in der Antarktis gewesen, auf der, wie muss man das aussprechen, CEA-Expedition, das heißt Sir Ernest Anniversary, erinnert also an die, an den Untergang der Endurance von Shackleton, dem berühmten Antarktisforscher. Darüber hat sie also ein sehr lesenswertes Buch geschrieben. Sie ist außerdem, wie Sie vielleicht wissen, dadurch bekannt geworden, dass sie hier und da Clubs gründet. Und der letzte Club ist der Nordspeicher in der Bernhard-Nordspar-Straße. Und da kann sie vielleicht auch ein bisschen davon erzählen. Sie hat übrigens auch den Hubert-Fichte-Preis bekommen. Dann ganz außen sitzt Ulrich Waller. Er ist Mitglied seit 2016. Sie kennen ihn als Intendanten des St. Pauli-Theaters, das er seit mehr als 10 Jahren erfolgreich leitet und wo er auch selbst inszeniert, darunter sogar eigene Theaterstücke. Er hat an vielen wichtigen Bühnen gearbeitet, in Frankfurt am Main zum Beispiel, auch hier am Schauspielhaus auf Kampnagel. Er war Leiter der Hamburger Kammerspiele und er gehört auch zu denen, die das Hansa-Theater mitgerettet haben. Und wir haben gerade eben darüber gesprochen, wie froh er darüber ist, dass das Hansa-Theater jetzt unter Denkmalschutz steht. Er hat auch einiges für Film und Fernsehen gemacht. Und ich will nur zwei Beispiele erwähnen aus persönlicher Kenntnis. Rein zufällig, das eine ist dieses Theaterstück Bella Figura von Jasmina Reza. Ich habe an diesem Abend, das hat er inszeniert, selten so gelacht. Und er hat einen hochspannenden Fernsehfilm gemacht, Der vergessene Krieg, San Giusme und das Theater der Erinnerung. Da geht es um einen kleinen Ort in Italien und die Geschichte der italienischen Faschisten, der Kollaboration, des italienischen Widerstands. Ich will das nicht im Detail erzählen, sondern Sie nur darauf hinweisen, dass wir am 7. Mai diesen Film zeigen und über diesen Film diskutieren werden. So, soweit meine Einführung. Und jetzt bitte ich einfach Hanna Rauterberg anzufangen.
Ja, also wir hatten vereinbart, dass wir drei hier kurz einige Beispiele der jüngeren Zeit nochmal in Erinnerung rufen. Fälle, in denen eben für in unseren Augen die Kunstfreiheit tatsächlich sich als bedroht erweist. Und ich würde Ihnen gerne kurz drei Fälle vorstellen, die unterschiedlich in unterschiedlichen Kategorien sozusagen diese Freiheitsbedrohung zeigen. Einmal geht es um die Frage, was dürfen Künstler heute eigentlich noch? Wo verlaufen die Grenzen der künstlerischen Produktion? Das zweite Beispiel beschäftigt sich mit den Grenzen der Institution. Was dürfen, was können Museen heute eigentlich noch? Wo sind diese in ihrer Freiheit eingeschränkt? Und wie schauen wir eigentlich auf die Kunst? Wo sind eigentlich unsere eigenen Grenzen der Wahrnehmung? Das Ganze dauert jetzt jeweils 10 Minuten, so haben wir das vereinbart. Im Anschluss würden wir hier auf dem Podium noch diskutieren und schließlich auch das Publikum auch um Fragen bitten und Beiträge bitten. Das erste, glaube ich, prominenteste Beispiel, wahrscheinlich haben Sie das mitverfolgt, ist der Fall aus dem letzten Jahr. Ein Bild, das auf der Whitney Biennale in New York gezeigt wurde von Dana Schatz. Ein Bild, das auf eine Fotografie zurückgeht. Diese Fotografie wurde gemacht von einem toten Jungen, einem Lynchmordopfer, Emmett Till, der 1955 von zwei Weißen gelyncht worden ist, weil er angeblich einer weißen Frau hinterhergepfiffen habe. Das stellte sich jetzt erst vor ein paar Jahren als Lüge dieser Frau heraus. Die beiden Männer wurden damals freigesprochen. Und dieses Bild des Jungen, der in seinem Sarg liegt, wurde ganz bewusst so inszeniert von der Mutter. Die Mutter hat gesagt, alle Welt soll sehen, was meinem Jungen passiert ist. Dieses Bild wurde sehr wichtig für die schwarze Emanzipations- und Bürgerrechtsbewegung. Und die wiederum weiße Künstlerin Dana Schutz hat sich dieses Bild als Vorlage genommen und hat eben in ihrem Stil, in ihrem sehr markanten, sehr bunten Stil ein Bild gemalt, das an, und zwar vor dem Hintergrund neuer Unruhen, Black Matters-Bewegung und so weiter in den USA, kam es ihr sinnvoll vor, an dieses Bild zu erinnern und damit auch letztlich die Vorgänge, die politischen Vorgänge in Amerika zu thematisieren. Gegen dieses Bild erhob sich ein unglaublicher Protest von Künstlern, die sich vor das Bild gestellt haben, damit es nicht gesehen wurde, und vor allem auch durch einen offenen Brief, verfasst wiederum auch von einer Künstlerin, Hannah Black. Und diese Künstlerin forderte dazu auf, das Bild nicht nur nicht zu zeigen, sondern es zu zerstören. Und warum sollte es zerstört werden? Es sollte zerstört werden, weil Hannah Black meinte, schwarze Qualen, das ist jetzt ein Zitat, schwarze Qualen als Rohmaterial zu behandeln, das dürfe nicht länger hingenommen werden. Ohnehin gehe es hier darum, bei Dana Schutz, darum, dass eine weiße Person schwarzes Leiden in Profit und Vergnügen umwandelt. Profit und Vergnügen, damit ist gemeint letztlich, offensichtlich werden die Museen nicht mehr als ernsthafte Orte der Auseinandersetzung des politischen Rings begriffen, sondern als Ort des Vergnügens, was sie ja ohne Zweifel auch in manchen Fällen sind, im positiven wie im negativen Sinne, und um Profit. Und da geht es natürlich um den Kunstmarkt, das haben Sie bestimmt auch verfolgt über die letzten 10, 15 Jahre, das sind irrwitzige Rekordsummen für manche Werke mancher Künstler erzielt worden, und auch hier geht es um die Unterstellung, aha, die Künstlerin Dana Schutz malt dieses Bild, um dafür dann möglicherweise 100, 200.000 Euro zu bekommen, Preise, die diese Künstlerin auch auf Auktion bereits erzielt hatte. Ein viel wichtigerer Einwand allerdings wurde dann in diesem Brief auch noch, in diesem Protestbrief auch erhoben, und zwar der ganz an die Grundlagen der künstlerischen Freiheit geht, zu sagen, Dana Schutz darf dieses Motiv nicht verwenden, weil dieses Motiv ihr nicht gehört. Also eigentlich ein eigentumsrechtlicher Einwand für etwas, was ja immateriell ist. Die Formulierung heißt, the subject matter is not Schutzes oder Schatzes. Also geht darum, dass eben dieses Thema, diese ganze Möglichkeit, sich mit der schwarzen Bewegung zu befassen, eigentlich ein Thema ist, das nur schwarzen Künstler vorbehalten ist. Also nur diese hätten ein Anrecht, eine ästhetische Auseinandersetzung mit dieser Leidensgeschichte zu versuchen. Das konterkariert natürlich alles, was künstlerische Praxis spätestens seit dem Beginn der Moderne gewesen ist. Und eigentlich auch den Kerngedanken der Kunst, der ja immer darin besteht, sich gerade über den eigenen Horizont der eigenen Herkunft hinwegsetzen zu können und sich eben in andere auch hineindenken, hineinfühlen zu wollen, eine andere Rolle einnehmen zu können als die, die uns außerhalb der Kunst zugedacht ist. Und wenn man das ernst nimmt, was Hannah Black dort monierte, und ihr wurde sehr breite Zustimmung zuteil, ihr offener Brief wurde von vielen unterschrieben, wenn man das ernst nimmt, dann könnte eigentlich ein Christ sich nicht mehr anmaßen, über das Seelenleben eines Muslims zu befinden, ein Türke sich mit kurdischer Kultur nicht befassen und ein Israeli sich auch mit dem palästinensischen Leid nicht mehr befassen. Also dass letztlich die Vorstellung, dass die Kunst einen universalistischen Freiraum öffnet, in dem alles von allen gedacht und erprobt werden darf, der wäre, wenn man diesen Brief ernst nimmt, obsolet. Vielleicht erstmal so viel zu diesem Beispiel. Das zweite Beispiel, wo es nicht um die Art und Weise eben dieser kulturellen Aneignung als künstlerischer Praxis geht, sondern in diesem zweiten Beispiel geht es darum, dass das Sujet des Bildes unabhängig davon, wie es zustande gekommen ist, also nicht als kulturelle Aneignung, sondern einfach das Sujet als aufstoßend, als abstoßend wahrgenommen wurde, ist Balthus. Auch eine Diskussion in Washington, New York, wo eines der großen Museen, das Metropolitan, ein Bild von Balthus zeigt, seit Jahren und Jahrzehnten schon in den 30er Jahren entstanden. Es zeigt ein junges Mädchen, vielleicht 13, 14 Jahre alt, das ein Bein auf einen Stuhl stellt, sodass der Betrachter ihre Unterhose sehen kann. Daraufhin Im Rahmen eigentlich der MeToo-Debatte gab es eine Petition einer jungen Kunsthistoriker, Mia Merrill, die, so sagt sie in der Petition, bei ihrem Museumsbesuch schockiert gewesen sei, Zitat, ein Gemälde zu sehen, das ein junges Mädchen in einer sexuell anregenden Pose zeigt. Weiter, in einem Klima sexueller Tätigkeiten und Vorwürfe werde hier ein Kind zum Sexobjekt gemacht und damit der Voyeurismus gestärkt. Auch diese Petition fand einen sehr großen Rückhall, wurde innerhalb von weniger Tagen von mehr als 12.000 Leuten unterzeichnet. Auch diese forderten, das Bild müsse verschwinden, nicht zerstört werden in diesem Fall, müsse verschwinden. Oder vielleicht als Kompromiss könnte man sich auch vorstellen, einen Warnhinweis anzubringen an dem Bild, damit die Betrachter, die möglicherweise auch das Empfinden haben, da sei ein Sexobjekt, sich möglicherweise verführt fühlten, gewarnt sind und von dem Betrachten des Bildes absehen. Und in dieser Petition ist es dann immer möglich, auch eigene Kommentare, diesen Online-Petition, auch eigene Kommentare der Unterzeichnenden unterzubringen. Dort wurde dann bei diesen Kommentaren unter anderem auch gefordert, man sollte Gauguin ebenfalls abhängen. Schließlich hatte Gauguin eine Beziehung zu einer 13-Jährigen. Eine andere Kommentarstimme stellte fest, die sexuelle Ausbeutung eines Kindes und gemeint war damit die künstlerische Darstellung, glorifiziere den Missbrauch junger Frauen. Vielleicht ergänzend noch dazu, dass es solche Beispiele in etwas weniger spektakulärer Form zwar, aber auch in Deutschland gab, auch im letzten Jahr an der Universität Göttingen. Eigentlich denkt man ja klassischerweise, die Universität ist ein Ort der Toleranz und Befreiung. In diesem Falle ging es darum, dass eine Ausstellung in der dortigen Mensa geschlossen werden musste, auf eben wiederum in Reaktion auf eine Petition wiederum von Studenten in diesem Falle, die fanden, dass die Werke der Künstlerin Marion Wiener, eher satirische Zeichnungen, so würde ich sie einschätzen, sexistisch seien. Das Studentenwerk, das wies diese Anwürfe zurück und wies auf die Kunstfreiheit hin und darauf, dass Wiener in einigen der Bilder ihre eigenen MeToo-Erfahrungen verarbeitet habe. Dem hielt dann die Gleichstellungsbeauftragte Silke Hansmann entgegen, dass sich, Zitat, alle auf dem Campus wohlfühlen sollten. Es sei zudem, Zitat, total in Ordnung, dass die Künstlerin ihre persönliche Erfahrung in der Kunst thematisiere. Deswegen können sich trotzdem andere dadurch angegriffen fühlen. Also die Tendenz ist klar, die Freiheit des Netzes, insbesondere, wo sich diese ganzen Stimmen sehr schnell bündeln und verschalten, die Freiheit des Netzes tendiert dazu, die Freiheit der Kunstinstitutionen einzuschränken, was auch in einem Interview, das ich interessant fand, von Marion Ackermann als Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden bestätigte, Zitat, es gibt Tendenzen zur Prüderie und Rückschritte in der Emanzipation. In diesen Entwicklungen zeigt sich, dass wir in einer Welt der Verbote und Tabuisierungen leben, so ihre Einschätzung. Als drittes nur ganz kurz eben zu der Frage der Rezeption. Und das Hamburger Beispiel darf natürlich nicht fehlen. Die Deichtorhallen haben eine lang geplante Ausstellung unter anderem mit Bruce Weber oder Weber, ich sage jetzt mal einfach, der Einfachheit halber Bruce Weber, einem Modefotografen auf Eis gelegt, wie das hieß. Der Hintergrund war der, dass es in Pressemeldungen oder in Zeitungsartikeln hieß, es gab Anschuldigungen der Modelle, mit denen Weber gearbeitet hatte. Und Weber sei übergriffig geworden, sexuell übergriffig geworden. Und diese Vorwürfe sexuell anstößigen Verhaltens führten dann dazu, dass die Deichtorhallen gesagt haben, ja, der Künstler selber sagt uns, da sei nichts gewesen, aber wir sind ja nicht dabei gewesen. Also die Deichtorhallen haben sich in diesem Falle nicht hinter den Künstler gestellt und gesagt, erstens sind wir von seinem Werk überzeugt, zweitens bestätigt er uns seine Unschuld und wir sind geneigt, ihm zu glauben. Vielmehr wurde eben ein ja, letztlich ein Rezeptionsvorbehalt, so würde ich das nennen, formuliert. Man könne kein, Zitat aus der Pressemitteilung, man könne kein Werk zeigen, das gegebenenfalls unter nicht korrekten Bedingungen, entstanden ist. Und dann das zweite Argument, die Trennung von Künstler und Werk ist in der Debatte nicht gegeben. Das sagte der Dirk Lucko, der Leiter der Deichtorhallen. Allein die Vorwürfe würden eine künstlerische Annäherung an die Kunst wahrscheinlich in den Hintergrund drängen. Und so wäre die Möglichkeit einer freien Betrachtung unmöglich. Betrachtung soll also frei sein, weil diese Freiheit in der Debatte nicht gewährleistet sei, gilt es als legitim, die Freiheit des Rezipienten über die Freiheit des Künstlers zu stellen, so würde ich das interpretieren. Die Freiheit des Künstlers, nämlich sein Werk unbehelligt von allen solchen Überlegungen zeigen zu können.
So, ja, weit. Danke schön. Drei ziemlich erschütternde Beispiele. Ich glaube, wir reden gleich anschließend drüber. Ich würde jetzt einfach Tina Übel bitten, in dieser Schreckensliste fortzufahren.
So soll es sein. Ja, moin. Wie erwähnt, ich bin Schriftsteller, Reisejournalist, Literaturveranstalter, Weltreisender, das alles bin ich von ganzem Herzen. Und in all diesen meinen Inkarnationen nagt sehr konkret diese bizarre und immer hysterische Political Correctness an meinen Fundamenten. Und zwar nicht zuletzt am grundlegenden Kern von allen meinen Idealen von Aufklärung, Gleichberechtigung, Empathie und Mitmenschlichkeit, die in Kategorien von Geschlecht, Rasse, Herkunft eben nicht mehr denkt. All dies sehe ich bedroht von einem Zeitgeist, der für genau diese Ideale zu kämpfen behauptet und dabei unsere intellektuellen Waffen gegen die Zumutungen der Welt abzuschaffen versucht. Die Kollateralschäden sind mannigfaltig. Uns Schreibende treffen sie hart, denn Sprache ist das Medium unseres Denkens und unserer Kommunikation. Ich stehe hier mit Worten vor Ihnen, nicht mit meiner Oboe. Und ich habe von schmerzlichen Verlusten zu berichten. Ich versuche das danach zu strukturieren, meine Beispiele. Erstens, Verlust des Weltverständnisses. Der obsessiv Reisende reist zwar aus egoistischen Motiven, Fernweh, Welthunger. Es lässt sich allerdings kaum reisen, ohne freudiges Interesse an anderen Kulturen und tiefe Menschenliebe. Nicht jeder kann und will reisen. Uns Reisenden obliegt damit eine wichtige Verpflichtung, von der Welt zu erzählen. Machen wir unseren Job gut, erweitern wir das Verständnis für andere Kulturen und minimieren die Angst vor dem Fremden. Wir haben ein Problem. Können wir nicht mehr über die Welt, die wir erleben, berichten, sondern über eine, wie sie sein sollte. Ich bin mit einer kolumbianischen Familie auf einem Festival. Wesentlicher Teil der dortigen Kultur ist der Hahnenkampf. In meinem Reisebericht für eine große Zeitung findet sich eine Passage darüber, zwischen skeptisch und amüsiert, so wie der Reisende der Welt begegnen sollte. Ich muss sie streichen, können wir nicht bringen, sagt die Redaktion. Wir würden unter einem Leser-Shitstorm zusammenbrechen. Eine Freundin schreibt ein tiefgründiges Buch über die verschwindende Inuit-Kultur Grönlands. Das Buch heißt, heute gehen wir Wale fangen. Shitstorm von Lesern, die nicht mehr als den Titel gelesen haben. Ein Freund beschreibt in einer Reisereportage, wie er in einem Muslimviertel aggressiv angegangen wird, wie er sich dem Konflikt mit physischem Machismo stellt und dadurch eine brenzlige Situation schlussendlich entschärft und sie friedlich-freundschaftlich enden lässt. Die Geschichte wird von der Redaktion einer großen Tageszeitung abgelehnt, weil das Verhalten der Einheimischen zu negativ sei. Das wunderbare Reisebuch »Schrecklich schön und weit und wild« von Matthias Politiki erscheint mit geschwärzten Passagen. Des Autors letzter Protest, wenn er schon Dinge nicht erzählen darf, sieht man so wenigstens, dass er Dinge nicht erzählen darf. Tja, wer eine Idee hat, wie sich andere Kulturen verstehen und lieben lassen, wenn man von ihnen nur ein Zerrbild haben darf, das unseren kulturellen Präferenzen entspricht, möge es uns mitteilen. Verlust der Empathie. Aktivisten, wir hörten es gerade, fordern die Zerstörung des Bildes Open Casket von Dana Schatz, das einen gelinchten schwarzen 14-Jährigen zeigt. Eine Vorabversion des Jugendbuches American Heart von Laura Moriarty, in dem es um ein dystopisches Amerika geht, in dem Muslime verfolgt werden. löst einen Shitstorm aus, weil die weiße Protagonistin einer Muslimin hilft. Ich ringe um Verständnis und verliere. Die Doktrin von kultureller Aneignung scheint darauf abzuzielen, eine neue Rassensegregation zu errichten. Empathie soll sich anscheinend künftig auf Angehörige der eigenen Ethnie, Geschlecht, Altersgruppe, Steuerklasse beschränken. Dachte ich noch hoffnungslos, oldschool das Ziel von Antirassismus und Feminismus sei, in meinem Gegenüber den Menschen zu sehen, nicht die Ethnie oder das Geschlecht, soll ich nun nichts anderes mehr sehen. Im Hintergrund kommt die Entwicklung der Menschheit zu einem bremsenquietschenden Halt. Da das Lernen von anderen Kulturen und die Adaption von fremden Ideen und Errungenschaften nunmehr als Cultural Appropriation tabu ist, aktuelle Beispiele, keine Dreadlocks und kein Blues mehr für Weiße, wird es recht tribalistisch Fahrrad werden auf diesem Planeten. Sich die Stagnation mit guter Lektüre vertreiben zu können, ist unwahrscheinlich, beruht doch Literatur auf Empathie für Protagonisten, die anders sind als man selbst. Wie ich künftig noch Romane schreiben soll, deren Storys von der Interaktion weißer 49-jähriger Schriftstellerinnen mit weißen 49-jährigen Schriftstellerinnen handeln, ist mir schleierhaft. Ich nehme an, ich werde mir doch noch einen richtigen Job suchen müssen. Verlust des Sprachverständnisses am allgemein beliebten Beispiel. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still badly crippled. Aber 100 Jahre später ist der Neger immer noch nicht frei. Zitat aus dem berühmten I have a dream Rede Martin Luther Kings von 1963. 50 Jahre später sitze ich mit einem Lektor und zwei Übersetzern an einem Kneipentisch. Die beiden Übersetzer erzählen von einem Roman aus den 50er Jahren, an dem sie arbeiten und in dem von Negros die Rede ist. Ich argumentiere arglos, man müsse das natürlich historisch korrekt mit Neger übersetzen. Als mich der Lektor anfaucht, ich solle in diesem unseren Gespräch nicht Neger, sondern das N-Wort sagen. Ich halte es mit der Maxime, nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. Bis in die 60er Jahre hinein war Neger die, im Gegensatz zu Nigger, dem anderen N-Wort, politisch korrekte Bezeichnung für schwarze Menschen. Heute ist es eine rassistische Beleidigung. Die Sprache der Vergangenheit nach den Maßstäben der Gegenwart umzugestalten, lässt uns Geschichte verloren gehen. Tilgt man aus allen trivialeren Zusammenhängen wie Pippi Langstrumpf das Wort Neger, wird sich früher oder später jemand fragen, wieso Martin Luther King so fieses rassistisches Zeug redete. Wer wird sich daran machen, das ergreifende historische Dokument I Have a Dream umzuschreiben? Wie sollen wir miteinander kommunizieren, wenn sich die Ansicht durchsetzt, nicht Kontext und Intention bestimmen die Bedeutung eines Wortes, sondern schlichte Abfolge von Vokalen und Konsonanten? Jemanden einen Halbneger nennen, ist eine Ganzbeleidigung. Über die Wandlung des Wortes Neger zu sprechen, ist Kommunikation. Auf der Bezeichnung Negerkuss zu bestehen, ist böswillig oder empathielos. Das 70er Jahre Kinderspielzeug Negerpuppe als 80 cm Rassismus zu bezeichnen, wie es Sarah Kuttner in einem Roman tat, worauf jemand bei ihrer Lesung die Polizei rief, ist Antirassismus. Ein Buch Singen können die alle, Handbuch für Negerfreunde zu betiteln, ist Satire. Der schwarze Comedian Markus Jung hat dafür natürlich trotzdem den Rassismus-Antipreis des Studentenrats der Universität Leipzig kassiert. In der nächsten Umdrehung der N-Wort-Schraube kommt es zu Absurditäten, wie in der Story, wir hören sie gleich, von Ulrich Waller, dass den Darstellern von Neonazis verboten wird, auf der Bühne das N-Wort auszusprechen. In den Kulissen verabschiedet sich die narrative Darstellung von Wirklichkeit und geht sich eine andere Spezies suchen. Die Rollenprosa, ohnehin eine bedrohte Art, schließt sich ihr an, dass die Meinung eines Protagonisten eine andere oder sogar gegenteilige als die des Erzählers sein kann, ist erfahrungsgemäß eh kaum noch vermittelbar. Wenn aber fiktive Schurken nicht mehr sprechen und handeln können wie Schurken, werden wir in Romanen, Filmen, Theatern eine schöne neue Welt haben, die die Reale nicht mehr abbilden kann. Verlust des Humors. All das entbehrte nicht einer gewissen Komik, wäre Humor nicht ebenfalls auf der Liste der bedrohten Kulturtechniken. In welchem Maße ist, nicht zum Lachen. Ich schreibe das erwähnte Antarktis-Expeditionsbuch, habe darin einen kleinen, frotzelnden Originaldialog zwischen mir und meinem Zeltpartner. Des Abends beim Hineinwursteln in ein Minizelt führen wir Schatz, wie war dein Tag? Dialoge. Ich die Hausfrau, er heimkommt aus dem Büro. Er fragt nach dem ukrainischen Kindermädchen. Ich antworte, Schatz, du weißt doch, das haben wir an einen Mädchenhändlerring verkauft. Er bedauert das. Ich sage, Schatz, du weißt, wir brauchten das Geld für deine Kaution. Drama im Lektorat. Weswegen ich unbedingt politisch unkorrekt sein müsse. Ich sage, das ist nicht un-PC, sondern ein kleiner schwarzhumoriger Anflug in einem Dialog. Lektorat, man macht keine Witze über schlimme Dinge. Ich... Doch, das ist die Definition von schwarzem Humor. Ich schicke den Wikipedia-Link mit. Lektorat, das sei zu heikel und es käme doch im Buch nicht drauf an. Ich, wenn alle immer nachgeben, folgt der schwarze Humor dem Weg des Dodos. Kompromissvorschlag aus dem Lektorat. Ich könne doch schreiben, das polnische Kindermädchen habe das Auto geklaut und sei damit abgehauen. Ich... Das sei jetzt weder schwarzer Humor noch Ironie oder Sarkasmus. Ich schicke die Wikipedia-Links mit, sondern ein abgestandenes Ressentiment. Außerdem erkläre ich, wie sich hier das Objekt des Scherzes verschiebe. In meinem Fall skizzierten wir uns als ein spießig-fieses Gangster-Ehepaar. In ihrem bäschten wir Polen, was mir nicht in den Sinn käme. Fazit Lektorat. Schwarzer Humor sei nur da akzeptabel, wo er hingehöre, zum Beispiel in der Satirezeitschrift Titanic oder in einem Sachbuch über Mädchenhandel. Ich habe das schriftlich. Ich gehe dann mal nachsehen, ob Wirklichkeitsdarstellung und Rollenprosa sich inzwischen eine neue Spezies gefunden haben und ich mich anschließen kann. Verlust der Unterscheidungsfähigkeit zwischen Realität und Fiktion. Ein Verlust, der natürlich Hand in Hand mit dem Verständnisverlust von Rollenprosa in den Sonnenuntergang marschiert. Es geht aber noch crazier. Eine Freundin schreibt einen Thriller, in dem ein Kindesentführer die Mutter zu immer scheußlicheren Gräueltaten erpresst. Eine davon ist, ihrem geliebten Hund eine Pfote abzuschneiden, sonst sterbe ihr Kind. Der Hund überlebt die Prozedur nicht und auch der Thriller kommt nur angeschlagen davon. Ein Shitstorm wegen Tierquälerei geht über meine Freundin nieder. Wegen des Todes eines fiktiven Hundes. Dass im selben Buch auch mehrere Menschen gemeuchelt werden. Was in Thrillern traurigerweise immer noch vorkommt, hat übrigens niemanden gestört. Weniger putzig und pelzig, nehme ich an. Verlust der Debatte. Zunehmend und aktuell, natürlich bei der Causa Tellkamp, konstatiere ich beunruhigt, mit welcher Selbstverständlichkeit solche Debatten sich nicht mehr um Standpunkte, Meinungen, falsche oder richtige Fakten drehen, sondern wie nach Beweisen gesucht wird, der Gesinnung eines Autors habhaft zu werden. Bei Simon Strauss galt ja schon eine lang zurückliegende Salondiskussion mit Götz Kubitschek als inkriminierendes Indiz. Bei Tellkamp versucht eine Zeitung anhand seines Romans Der Eisvogel eine Gesinnungsbestimmung durchzuführen, endend mit dem minder subtilen Satz Der Schoß ist fruchtbar noch. Der Vorrang derartiger Gesinnungsbestimmung verhindert echte Debatten über alle komplexen Fragen, die sich klarem Schwarz-Weiß entziehen. Anstelle von inhaltlichem Pro und Contra, sowohl als auch, tritt ein tribalistisches Entweder-Oder, eine Art Halal-Haram-Bekenntnissystem, von dem man besser nicht abweicht, will man nicht plötzlich mit Götz Kubitschek als einzigen Freund dastehen. Wie klein dann in dieser Freund-Feind-Logik der Schritt von der psychologischen oder symbolischen zur angewandten Kampfansage wird, erzählt mit einer letzten Anekdote. Ich veranstalte im Club Nordspeicher auf St. Pauli mit einer Kollegin Lesung, zu Gast unlängst Harald Martenstein mit seinem aktuellen Kolumnenband. Alarmiert davon, dass ein solches Buch inzwischen als Vorwort eine Gebrauchsanweisung für Ironie braucht, bestelle ich wohlweislich für den Abend den einzigen von uns einen, der Kung-Fu kann. Auch kein Scheiß. Ich weiß schon warum. Inmitten der Lesung spaziert eine Gruppe schwarz uniformierter junger Menschen, 4 Frauen, ein Mann, in den Saal. Identische schwarze Bomberjacken, jeweils ein silbernes Emblem auf der linken Brust. Setzt sich in die letzte Reihe, beginnt zu pöbeln und Parolen zu schreien. Martenstein lädt höflich dazu ein, auf die Bühne zu kommen und zu diskutieren. Zurückgebrüllt wird Frauenfeind oder so ähnlich. Ich stehe auf und sage, ich, Frau und meine Kollegin, Frau, sehen das anders und wir hätten Harald eingeladen, Man spräche bitte nicht in unserem Namen, gehe aber gern auf die Bühne und spräche im eigenen. Der Minimob zieht pöbelnd ab. Mein Kung-Fu-Beauftragter hat die richtige Ahnung. In unserem Vorraum, dort, wo sich die Leute nach der Lesung ihre Zigarette anzünden, steht des Winters ein Heizofen mit einer großen Gasflasche. Und ja, natürlich, unsere sympathischen Social Justice Warriors haben die Flasche aufgedreht und das Ventil rausgerissen, damit Gas ausströmt. Wir haben übrigens den Rest des Abends noch eine Menge schwarzhumorige Witze gerissen. Mal gut, dass das meine Lektorin nicht gehört hat. Danke.
Dankeschön. So, lieber Ulrich Waller, jetzt geht's aufs Theater.
Lustiger nicht. Auch im Theater ist viel in Bewegung. Seit Anfang 2012 ist initiiert von einer Organisation, die sich Bühnenwatch nennt, einem Flashmob-artig organisierten Zusammenschluss von Aktivisten, die Debatte um sogenannte rassistische Darstellungspraxen auf deutschen Bühnen entbrannt, mit dem Ziel, Zitat, den Rassismus auf Bühnen zu beenden und stereotype Rollen, Besetzungs- und Aufführungspraxen in deutschen Theatern und Opernhäusern zu verändern. Kurz gesagt, nie wieder soll ein weißer Darsteller wie Ulrich Wildgruber in Zadeks legendärem Othello diese Rolle verkörpern dürfen. Anlass war die Praxis des Blackfacings, dem Schwarzschminken von weißen Schauspielern, das als ein Symptom, das dem eigentlichen Problem rassistisch strukturierter Machtverhältnisse zugrunde liegt, benannt wird. Ein Nebenaspekt ist auch die Verteilung von Arbeitsplätzen. Weiße würden, wenn sie Othello spielen, Schwarzen die Arbeitsplätze wegnehmen. Im Übrigen, so ein Mitglied von Bühnenwatch gehöre diese Figur und dieses ganze Stück von Shakespeare sowieso ins Museum. Zielvorstellung ist ein postmigrantisches Theater, das die tatsächliche Diversität der Bevölkerung im Theater und vor allem in seinem Stückerepertoire und in seiner Besetzungspraxis abbildet. Anlass des ersten Angriffs von Bühnenwatch war ein Plakat des Berliner Schlossparktheaters für das Stück »Ich bin nicht Rappaport«, auf dem der Schauspieler Joachim Bliese schwarz geschminkt in der Rolle des afroamerikanischen Mitch abgebildet war, also in Blackface. Blackface sei, so Bühnenwatch und seine Chefideologin Julia Lemmle, Zitat, eine rassistische Praxis im Zusammenhang mit kolonialer Ausbeutung, Folter, Versklavung und Mord. Die Antwort des Theaters war, Blackface habe keinerlei Tradition im deutschen Theaterraum. Dieses Mittel und folglich der koloniale Kontext seien nur in den USA zu finden und man habe nichts mit Rassismus zu tun. Die Inszenierung sei antirassistisch, kritisch und die Kunst prinzipiell frei. Darauf wurde von Bühnenwatch geantwortet, das akzeptieren wir nicht, sondern das ist ein Beleg für die, Zitat, Verleugnung von Beteiligung und Verantwortung innerhalb rassistischer Strukturen durch das Nichtbenennen der eigenen männlichen, weißen und privilegierten Perspektive, die darin bestehe, die eigene Position als universal und allgemein menschlich ausgeben zu können. Die Antwort weißer Personen auf den Vorwurf des Rassismus, ich bin doch kein Nazi, sei typisch für die vollkommene Unkenntnis über die Themen Blackface, Rassismus und Darstellung des Fremden. Frau Lemmle kategorisiert dann die Reaktionen auf den Rassismusvorwurf in einer Liste, die unter anderem lautet, erstens Verteidigung des eigenen nicht-rassistischen Selbstbilds, Inanspruchnahme der Definitionshoheit sowohl über Rassismus als auch darüber, welcher Kontext für die Deutung ausschlaggebend ist und Verkehrung der Rollen, die weißen rassistisch agierenden Theaterschaffenden werden zu Bedrohten, die Diskriminierten zu Tätern und so weiter. Das nächste Ziel von Bühnenwatch war eine Aufführung im Deutschen Theater in Berlin, wo zwei deutsche weiße Schauspielerinnen mit Maske zwei schwarze Fremde in einem Stück von Dea Loa spielten. Bühnenwatch störte massiv die Aufführung, das Theater ersetzte dann eingeschüchtert die schwarze Schminke durch weiße Schminke, was zu heftigen Reaktionen in der Presse führte. Zitat, keine Rücksicht auf Spielverderber und Zitat, gefühlsverletzte Zuschauer nehmen dem Theater die künstlerische Freiheit. Bühnenwatch beantwortete das dann so, Zitat, Seidlers und Stadelmeiers, das waren die Kritiker, von denen die Zitate stammten, deren Diffamierung, ihre Pathologisierung der kritischen Stimmen und die Reproduktion von kolonialrassistischer Sprache seien nur ein weiteres Beispiel für den tief verwurzelten normalen, sprich alltäglichen Rassismus, gerade auch bei Personen, die sich für aufgeklärt und gebildet halten. Am meisten ärgerte aber Bühnenwatch, dass diese Form rassistischen Handelns, der unreflektierte, gut gemeinte Umgang Weißer mit rassistischen Mitteln, Zitat, als Kunstfreiheit gesehen werde und dass diese Kunstfreiheit als positive und wichtige Errungenschaft, die vermeintlich allen gleichermaßen zugänglich sei und zugutekomme, ungeachtet der Tatsache, dass die deutschen Theaterhäuser fast ausschließlich von weißen Männern geführt würden. Um diese weißen und unkritischen Denkschemen aufzulösen, müsse, so Hüdenwotsch weiter, die Geschichte des sogenannten bürgerlichen Theaters und der Aufklärung kritisch bearbeitet, ja umgeschrieben werden. Die Idee, die Französische Revolution habe die Menschenrechte für alle Menschen erstritten, sei ja immer noch weit verbreitet und werde auch an Schulen und Universitäten gelehrt. Es werde in den weißen Räumen dieser Bildungsinstitutionen aber nicht thematisiert, dass 1789 weder Frauen noch schwarze Menschen Menschenrechte erhalten hätten. Die Blackface-Debatte sei nur der Anfang. Blackface in weißen Theaterräumen verweise auf den strukturellen Rassismus, der dort allgemein herrsche und der in Deutschland an der Tagesordnung sei. Blackface verweise darauf, wer in deutschen Theatern für wen Kunst produziere und wessen Interessen in Gefahr seien, wenn auf Rassismus hingewiesen werde. Weiß sein als Perspektive zu erkennen, die nicht neutral sei, sondern vom Rassismus profitiere und ihn häufig, ob gewollt oder ungewollt, reproduziere, sei für weiße Menschen meist ein unangenehmer bis schmerzlicher Weg. Soweit der O-Ton von Bühnenwatch. Also der Hassbegriff heißt männlich, weiß, hetero und noch ganz oft verknüpft mit dem Adjektiv alt. Weitere Angriffe auf Aufführungen hat es dann 2013 gegeben, auf einer Aufführung von Sebastian Baumgarten mit der heiligen Johanna der Schlachthöfe, 2014 bei Johann Simons Bearbeitung von Genets Le Nègre und auch bei Roger von Tobels Kampf des Negers und der Hunde immer war das Thema Blackfacing und natürlich auch das N-Wort. Das erste Mal habe ich von dieser Organisation Bühnenwatch gehört bei einer Sitzung des Wildgehurpreises im letzten Dezember, als ein Jurymitglied von einem Vorfall erzählte, der sich 2017, also vor einem Jahr, beim Berliner Theatertreffen ereignete. Am zweiten Abend der Aufführung, der aus Leipzig eingeladenen Aufführung des Wendedramas 89-90 der Regisseurin Claudia Bauer, die auch den Preis des Theatertreffens bekommen hat, kam der Leiter der Berliner Festspiele zu der Regisseurin und erklärte ihr, dass er es nicht dulden werde, wenn nochmal auf der Bühne das N-Wort gesagt werde, das in der Aufführung in einer Hasstirade eines Neonazis mehrfach benutzt wurde. Die Begründung lautete, keine Reproduktion von Rassismen auf der Bühne, Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, sollen nicht erneut gekränkt werden. Die angeschüchterte Regisseurin ließ sich darauf ein, dass am Abend das N-Wort durch das Wort Beep ersetzt wurde. Also der Schauspieler hat immer, wenn das Wort Neger hätte fallen müssen, das Wort Beep gesagt. Ein einmaliger Akt von Selbstzensur im deutschen Theater, zumal diese Figur als Neonazi kenntlich, dem auch sofort widersprochen wird auf der Bühne, ja von selbst entlarvt. Komischerweise wurden aber andere Hassbegriffe wie Fidschis oder Ostfotzen nicht zensiert. Des Weiteren berichtet der Journalist, der auch Juror des Berliner Theatertreffens war und ist, von einer mehrstündigen Schulung der Jurymitglieder durch die bereits erwähnte Frau Lemmle im Auftrag von Herrn Oberender, um die Jury zu sensibilisieren, vermutlich damit sich solche Vorgänge nicht wiederholen und solche Aufführungen wie die aus Leipzig nicht wieder eingeladen werden. Das fängt an, mich zu beunruhigen, wenn einzelne Gruppen sich anmaßen, durch die Hintertür die lange abgeschaffte Zensur im Theater wieder einzuführen, quasi wie ein selbsternannter Tugendwächterrat. Die Begründung mit den Verletzungen der Zuschauer finde ich im Zusammenhang mit Theaterkunst völlig absurd, denn eine ernsthafte Debatte auf der Basis wäre sinnflutartig. Das erinnert mich alles ein bisschen an Teheran, zumal Diskussionen mit dieser Gruppe schon der Name Bühnenwatch, also die Theaterdetektive, ganz offensichtlich vollkommen sinnlos erscheinen, weil eine andere Meinung, so hat ein verschiedenartiges Auftreten der Gruppe auch gezeigt, überhaupt nicht geduldet oder toleriert werden. Ich habe die Nachwirkungen dieser Diskussion selbst erlebt mit Studenten hier an der Theaterakademie, die bei einer Vorführung von einer Nummer des Kabarettisten Georg Schramm, der nun wirklich nicht in der Versuchung steht, für rassistisch gehalten zu werden. Es ging in der Nummer, die er in der Verkleidung des legendären Herrn Dombrowski, das ist so ein alter Preuße, der die Welt immer quasi von rechts nach links überholt, er hatte eine Theorie vertreten, warum sich die Ostdeutschen wohl als Neger fühlen nach der Vereinigung und dass das wahrscheinlich auch der Grund sei, warum sie so oft auf die echten Neger losgehen und sie zusammenschlagen. Diese zugespitzte Satire haben die Studenten nicht mal eine Minute ausgehalten und dann den Fernseher abgestellt. Das N-Wort sollte nicht gesagt und schon gar nicht mehr gehört werden. Der Verweis darauf, dass es sich um eine Figur handle und um Satire, hat überhaupt nichts geholfen. In einer Abschlussarbeit eines der Studenten vor ein paar Wochen auf Kampnagel trat am Schluss eine schwarze Schauspielerin an die Rampe, um ein zehnminütiges Manifest zu verlesen, in dem alle Thesen zum Blackfacing, die ich hier gerade vorgetragen habe, von Frau Lemmle wiederholt wurden, ohne dass der Auftritt irgendeinen Bezug zu dem vorhergesehenen Stück hatte. Die Welt wird enger und der vermeintliche Feind kategorisiert. Wir haben das erlebt im St. Pauli-Theater, als wir zusammen mit Franz Wittenbrink 2016 eine Arbeit zum Thema Migranten und Integration gemacht haben. Und weil wir in dem Abend nicht alle pseudo-empathischen Stereotypen von Boat People wiederholt haben, sondern in diesem satirisch angespitzten Abend auch eine verkappte AfD-Anhängerin, die allerdings nach ihrem Outing vom übrigen Ensemble sofort von der Bühne geschmissen wurde und eine Polizistin der Davidwache haben auftreten lassen, bekamen wir von einem Szeneaktivisten, der ab und zu für Zeit Online schreibt, das Etikett »Toll, Hamburgs erstes AfD-Musical« und haben uns ab da wirklich Sorgen gemacht um unsere Mitarbeiter und um unser Haus, das ja in einer sehr ausgestellten Gegend liegt. Auch ein auf der Bühne ausgetragenes Streitgespräch mit dem Kritiker, in dem auch einige in der Arbeit mit Geflüchteten Tätige mit ihrer großen Sympathie zu dem Abend beteuerten, weil endlich einmal Dinge angesprochen würden, die man sonst nicht sagen dürfe, brachte überhaupt keine Annäherung der Standpunkte. Die Tendenz war klar, die Realität soll nicht vorkommen dürfen auf der Bühne, jedenfalls nicht die ganze. Natürlich ist eine Hinterfragung der eigenen Perspektive und eine Öffnung des Theaters und seiner Ensembles und des Stückekanons für Einwanderer und Kinder von Einwanderung wichtig und sie findet ja auch schon auf vielen Bühnen statt. Aber deshalb die tradierte Literatur zu großen Teilen jetzt einfach wegschmeißen, wie egozentrisch und größenwahnsinnig sind wir, wenn wir alle Verbindungen zur Vergangenheit kappen. Wie etwa dadurch, dass man ernsthaft Othello verbieten will, weil Iago im Gespräch mit Othello verschiedene Worte benutzt, um den Schwarzen zu beschreiben, in der despektierlichsten Weise, das will man alles wegnehmen, also säubern oder zurechtstutzen. Dann nehmen wir uns die Grundlage einer genaueren Gesicht auf uns Menschen, beschneiden historische Realität. Wenn ein Abgleich unserer Vorfahren mit dem Heute nicht mehr möglich sein soll, wo führt das hin? Natürlich ist der Begriff Neger verletzend, aber er ist die Realität und die muss man abbilden dürfen, ohne gleich als Rassist verunglimpft zu werden. Ausgrenzung, Stigmatisierung und vor allem die Rassismus- und Faschismuskeule, die in diesen Diskussionen immer wieder auftaucht und mit der man alles totschlagen kann, vergiften die Diskussion und machen den Rahmen für die Kunst immer enger.
Ja, danke schön. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, eine ziemlich schreckliche Revue vor uns gehabt. Ich würde gerne mal einen Aspekt bitten, dass wir den diskutieren, weil wir sollten, glaube ich, nicht den Fehler machen, uns an den extremen Positionen, sozusagen an den dümmsten dieser Widersacher aufzuhalten, sondern wir sollten vielleicht auch versuchen, das, was an richtigen Gedanken dahinter steht oder an Gedanken, die man zumindest ernst nehmen muss, uns damit zu beschäftigen. Also es ist zum Beispiel, es gibt ja Kunstereignisse, die, wenn man sie heute anguckt, einen schon ein bisschen das Nachdenken ins Nachdenken bringen. Also ein Roman wie Josephine Mutzenbacher, den konnte man vor 30 Jahren noch irgendwie als leckeres pornografisches Ding. Aber es ist, was da erzählt ist, es ist eigentlich nicht okay, sage ich jetzt mal so. Und Herr Balthus, der vielleicht ein großer Maler ist, ich sehe diese Bilder junger Mädchen mit einer Unterhose. Ich weiß nicht, ob, also ich frage mich, ob es da nicht einen berechtigten Grund gibt, zumindest dagegen zu protestieren, nicht
aber
die Bilder zu
verbrennen. Grund?
Naja, der Grund wäre natürlich, dass Missbrauch etwas ist, was erst vor kurzem als Problem erkannt worden ist. Im 19. Jahrhundert oder auch noch früher, sobald Mädchen geschlechtsreif waren und auch schon oft davor, wurden sie in irgendein Ehebett geschoben. Da gab es das nicht, das Missbrauch. Heute nehmen wir Menschen ernst und sagen, jemand muss selbst verantwortlich über seine Sexualität bestimmen können. Das ist doch ein Gebot, das man unterschreiben kann. Und muss man Bilder zeigen, öffentlich, in staatlich finanzierten Museen, die einer solchen Neigung vielleicht Vorschub leisten? Ja.
Also ganz so stimmt es, glaube ich, nicht, mal ein Beispiel zu nennen. Adolf Loos, einer der wichtigsten Protagonisten der modernen Architektur, war beispielsweise im Besitz einer großen kinderpornografischen Sammlung und hat sich auch an Kindern vergangen, nachweislich vergangen. Und es wurde auch von den Polizeibehörden, es wurde von den Eltern angezeigt, es wurde von der Polizei verfolgt, es wurde gerichtlich darüber verhandelt. Also das ist vor über 100 Jahren gewesen. Da hatte man schon eine Sensibilität. Allerdings galt damals, das ist vielleicht tatsächlich der gravierende Unterschied zu heute, diese Libertinage, diese Freiheit als Ausdruck eines freiheitlichen Lebens, als eigentlich eine progressive Form des Künstlertums zu sagen, Mensch, wir scheren uns nicht über diese spießigen Bürger, die immer meinen, wir müssen das alles regeln und so, sondern wir geben unserem Begehren, unseren Instinkten nach und geben dem freien Lauf, weil das ist doch eigentlich die Kraft, aus der auch unsere Kunst geschöpft wird. Diese der Freiheit in der Kunst heißt auch Freiheit im Leben, also dieser Kurzschluss. Und entsprechend darf ich mich auch freiheitlich umtun und mich auch an den Kindern gütlich tun, so um es mal so zu formulieren. Also das ist so ein bisschen die Logik, letztlich die auch in der MeToo-Bewegung nochmal sehr deutlich geworden ist, dass nicht zufälligerweise in diesem künstlerischen Milieu es solch viele Überschreitungen und Unterwerfungen von Frauen gegeben hat, weil dort immer so dieses Gefühl war, naja, das gehört halt zum freiheitlichen Künstlerischen mit dazu. Also da Grenzen zu überschreiten, das ist ja der klassische Topos der modernen Kunst. Insofern weiß ich nicht ganz, ob es stimmt, das ist das eine. Und das andere ist, diese Bilder existieren und sie wurden gemalt. Offensichtlich gab es Leute wie Balthus, die sich an solchen Mädchen ergötzten. Und es gab viele, die auch diese Bilder zu schätzen wissen und die bis heute auch viel Geld dafür ausgeben. Kann man sagen, davon wollen wir nichts mehr wissen. Würde ich aber sagen, das erinnert mich ein bisschen an die Art und Weise, wie mit dem Negerwort umgegangen wird, zu sagen, das soll nicht existiert haben, also lassen wir es in der Gegenwart nicht mehr vorkommen. Kann man mal sagen, ein Gemälde ist kein historisches Dokument, es ist auch ganz aktuell. Und offensichtlich ist es für viele Rezipienten so, dass sie das Gefühl haben, dieses Bild ist so suggestiv, dass es auch gefährlich ist. Werden könnte, dass es eben nicht in der historischen Perspektive ist, sondern aus der Historie hinaustritt in die Gegenwart und irgendwie auch verführerische Kräfte entwickeln könnte. Das mag sein, aber gerade das ist ja auch Aufgabe der Kunst, auch ungute Gefühle zu wecken, zwiespältige Gefühle zu wecken, die Frage nochmal aufzuwerfen, wo bin ich eigentlich mit meinen Gelüsten, auf welche wohin richten sich diese Gelüste, wie sind diese Gelüste historisch konditioniert und so weiter. Also all das. Und das andere, was ich besonders seltsam finde, ist, dass ich das Gefühl habe, es ist eher so eine Ersatzhandlung. Denn das Netz, also wer sich Kinderpornografie beschaffen will, hat es leichter denn je. Das ist ja völlig klar, das Netz ist voll damit. Jeder kann darauf zugreifen. Nur im Museum sollen plötzlich solche voyeuristischen Anflüge nicht mehr vorkommen, so wie es im Netz auch ist. Das Netz ist voller Hass, es ist voller schlimmster Beschimpfung. In der Kunst soll es plötzlich nicht mehr auftauchen. Habe ich das Gefühl, dass die Kunst so ein Ort wird, an dem offensichtlich Dinge korrigiert werden sollen, die man sonst nicht korrigieren kann, denn niemand beherrscht das Internet, niemand wüsste, an welcher Schraube zu drehen wäre, damit die Kinderpornografie nicht mehr vorkommt. Ergo hält man sich an eine Institution wie das Metropolitan Museum. Wäre jedenfalls eine mögliche Erklärung.
Also das überzeugt mich jetzt offen gesagt nicht, weil das Netz ist ja kein Vorbild. Und ein staatliches Museum hat eine andere Verantwortung und andere Aufgabe.
Aber doch keinen erzieherischen, hoffe ich.
Ich weiß nicht, darüber könnte man vielleicht reden. Also um zum Beispiel dieses berühmte N-Wort zu nehmen. Eines der bedeutendsten und am meisten gelesenen Kinderbücher ist Huckleberry Finn. Jeder, der es kennt, weiß, dass da mehrmals oder eigentlich pausenlos das Wort Nigger vorkommt. Und wenn ich schwarz wäre, und vielleicht ist es tatsächlich ein Glück, dass ich das nicht bin, dann würde ich es nicht schön finden, dass da dauernd so ein böses Wort vorkommt, auch wenn Huck, wie wir alle wissen, ein herzensguter Mensch ist. Und vielleicht ist es auch nicht gut, und das frage ich jetzt an Ulrich Waller, vielleicht gibt es tatsächlich dann doch, ich verteidige überhaupt nicht diese Bühnenwortschleute, aber vielleicht gibt es dann doch eine Art von Verantwortung, die uns gebietet, zum Beispiel Kinderbücher, das berühmte Beispiel Pippi Langstrumpf, wo das N-Wort vorkommt, die ein bisschen vorsichtiger zu behandeln oder den Kindern das zu erklären, dass das nicht gut ist. Ich glaube, mein Mikrofon...
Nein, ist alles perfekt.
Jetzt hört man
mich. Rutscht tiefer.
Gut, also es ist klar, was ich sagen wollte. Worin besteht die Verantwortung? Haben wir eine oder haben wir keine?
Also mich erinnert es ein bisschen, es gab im deutschen Theater im 17. Jahrhundert gab es einen Versuch, das Theater zu einer moralischen Anstalt zu machen. Und das Ganze fand mit einem symbolischen Akt statt, weil es gab eine Figur auf dem Theater, die war dreckig, die war voller schwarzer Humor, die war sinnlich, die lebte alles das aus, was eigentlich das Publikum sich vielleicht im Geheimen wünscht. Und das wurde auch noch benannt und wurde erzählt. Das war der Hans Wurst. Und diese Hans-Wurst-Figur ist in einem symbolischen Akt, und sowas gibt es eigentlich, glaube ich, auch wahrscheinlich wirklich nur in Deutschland, von einer Theaterleiterin, die da Frau Neuber hieß, in einem symbolischen Akt in Leipzig auf der Bühne verbrannt worden. Weil man diese Form von Sinnlichkeit und in den Augen von, da gab es damals noch einen Dramaturgen, der hieß Gottsched, der das alles als Dreck bezeichnet hat. Und um das Theater zu säubern, ist diese Figur verbrannt worden und aus dem Theater vertrieben worden. Das ist, glaube ich, ein Vorgang, von dem sich das deutsche Theater bis heute nicht richtig erholt hat. Und seitdem es auch die Unterscheidung zwischen U- und E-Kultur gibt. Und also man hat die U-Kultur verbrannt, damit die E-Kultur irgendwie nicht gestört wird. Und das ist schon so ein Ansatz, dass da was Didaktisches dahinter steckt, dass da, also wenn man das Theater dann als moralische Anstalt betrachtet, was ja irgendwie im 18. Jahrhundert dann irgendwie auch richtig Thema war und auch Programm, dann bewegen wir uns jetzt wieder in so eine Richtung. Also wo man sagt, es geht nicht um die Darstellung von Wirklichkeit, es geht nicht mehr um Möglichkeiten, also auch Denkmöglichkeiten, sondern es geht darum, dass bestimmte Dinge einfach nicht sein sollen, weil, so wie es auf der Reeperbahn bei uns um die Ecke gibt es ja die berühmte Herbertstraße und die meisten Menschen wissen gar nicht, warum diese komischen Eisentore davor stehen. Diese Eisentore sind ja nicht dahin gebaut worden, damit die Frauen nicht sehen können, sondern diese Eisentore haben die Nazis 1934 dahin gebaut, weil die Prostitution verboten war und da sie sie aber nicht wirklich abschaffen konnten, haben sie Eisentore davor gebaut, damit man sie nicht mehr sehen konnte. Und so ein Vorgang scheint mir das zu sein.
Okay, jetzt wollte ich aber nochmal Tina Übel fragen, du hast da ja eine ganze Schreckensliste aufgeführt. Ist denn etwas dabei, lassen wir mal den Martenstein-Fall beiseite, wo du sagst, das verstehe ich, da ist was dran, da würde ich doch ein bisschen mehr in Zukunft nachdenken. Nicht nachdenken sozusagen aus Vorsicht vor möglichem Terror, sondern nachdenken, sondern da ist vielleicht was dran. Also so zum Beispiel wenn man liest, wie komme ich jetzt wieder auf die bildende Kunst, was Paul Gauguin da getrieben hat in der Südsee, ich mag nun seine Bilder sowieso nicht, aber jetzt lassen wir das mal beiseite. Dann würde man vielleicht sagen, das sollte man schon wissen, man soll die Bilder zeigen, aber man sollte das auch erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Ja, aber das ist ja genau die Art und Weise, wie die Diskussion nicht stattfindet. Also erstmal zum Thema, wo halte ich Sachen für sinnvoll. Ja, zum Beispiel, ich finde die Leute, die sagen, wir haben immer Negerküsse gesagt, das finde ich wirklich vollkommen empathielos. Das ist eine Süßigkeit für Kinder. Wie fühlt man sich als kleines schwarzes Kind, wenn die Leute mit sowas hantieren, was heutzutage eine Beleidigung ist? Aber die Frage ist bei Pippi Langstrumpf, ja, ich finde auch, man könnte darüber diskutieren, wie ist es für ein Kind? Bloß dieses Tilgen im Nachhinein von Vergangenheit, auch in Bezug auf Männer-Frauen-Verhältnisse, das ist ja im Grunde anti-emanzipatorisch. Wir können ja nur sehen, welche Erfolge sind erzielt worden, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wenn wir wissen, was passiert ist. Ja, früher wurden Mädchen, kaum war sie geschlechtsreif, mit 12, 14 verheiratet, im größeren Teil der Welt ist es immer noch so. Ich bin alt genug, das auszuhalten und nur mit dem Wissen darum kann ich sagen, ja eben heutzutage nicht mehr. Nur wenn wir Bücher lesen, wo wir heutzutage sagen, oh Gott, können wir wissen, was passiert ist. Wenn überall das Wort Neger rausgeschmissen wird aus allen Kontexten und bei Pippi Langstrumpf finde ich es schon schwierig, dann wird irgendwann nicht mehr verständlich sein, wie denn überhaupt die ganze schwarze emanzipatorische Bewegung sich vollzogen hat. Ja, wie gesagt, irgendjemand muss dann irgendwann auch Martin Luther Kings Rede umschreiben. Und man hat natürlich auch das Problem, Wie siedelt man Roman in der Vergangenheit an? Ich habe gerade einen Roman gelesen von Matt Ruff, Lovecraft Country. Das handelt davon, sind alle Protagonisten schwarz, also mich wundert, dass er das noch darf, bezieht sich auf einen Reiseführer, den es damals wirklich gab, The Negro Motorist Guide, was erzählt, in welchen Städten man bleiben kann, wo es die Sundown Towns gibt. Also ein ganz, ganz großartiger Roman, von dem ich auch viel historisch gelernt habe. Das fällt alles weg, weil man kann natürlich nicht einen Roman ansiedeln, weiß nicht, 30er, 40er Jahre oder so, und dann reden alle von Person of Color. Also es funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, da wächst auch kein Erkenntnisgewinn draus. Weil ich ja nämlich sehr gut Pippi Langstrumpf, weiß ich noch genau, als ich das gelesen habe, es wird einem Kind schon klar, das spielt in einer vergangenen Zeit, weil zum Beispiel da kommen Mägde und Knechte vor. Weiß ich noch genau, Grundschüler, muss ich nachfragen, was ist das? Da wurde auch geklärt, ja, früher sagten die Menschen Neger, heutzutage sagt man es nicht mehr. Wir hatten in der zweiten Klasse ein schwarzes Kind bei uns, da war ganz klar, fiese, böse Beleidigung, aber früher haben die Leute das anders gesagt. Da muss man jetzt kein Mikro-Stephen Hawking sein, um das zu begreifen. Das haben wir Kinder schon begriffen. Aber wie wollen wir denn begreifen, was passiert ist, wenn wir immer wieder mit der wandelnden Gegenwartsansichten die Vergangenheit zensieren? Also das leuchtet mir nicht ein und ich finde, das ist wirklich etwas, was im Grunde extrem kontraproduktiv ist bei allen emanzipatorischen Bewegungen.
Nein, das ist völlig unstrittig und es hat die absurde Seite dieses Verfahrens, die haben wir ja nun auch weitlich dargestellt. Und trotzdem bleibt immer noch die Frage, woher kommt diese gewachsene Empfindlichkeit? Also warum, jedenfalls ist das mein Gefühl, diese Bücher und Theaterstücke und all das, was wir geredet haben, gibt es schon sehr lange. Und früher hat man gesagt, also wenn ich Gauguin oder Balthus nicht mag, dann muss ich mir das ja nicht angucken. Aber man hat keinen Fall draus gemacht. Aber heute scheint das irgendwie nicht mehr zu gehen. Es gibt eine extreme Erregungsfähigkeit und auch Erregungslust, Empörungslust. Liegt das nur an diesen neuen Mitteln, die wir haben durch das Internet, oder sind die Leute überhaupt reizbarer geworden, Hanno?
Ob reizbarer, weiß ich nicht, aber klar, ist diese katalysatorische Funktion des Netzes ist wirklich etwas, was wir jetzt erst so in der vollen Dimension erleben, dass sich eine Kunsthistorikerin über das Balthus-Bild erregt und zack ist das Ganze über die Social Media raus und ja, in aller Welt und können diese Leute unterzeichnen. Wer weiß, wie viele tatsächlich in New York konkret sich mit dem Bild befasst haben. Es findet dann eine große Zahl von Unterstützern, das ist bestimmt so. Die Gereiztheit liegt vielleicht daran, dass wir es mit einem sehr stark paradoxen Phänomen zu tun haben. Auf der einen Seite ist der Einzelne ja, würde ich jetzt mal behaupten, freier denn je in seinen Entfaltungsmöglichkeiten. Es gibt unglaublich viele Identitätsmöglichkeiten, die ich als Einzelner ausbilden kann oder auch soll. Ich weiß nicht, bei Facebook ist ja immer dieses bekannte Beispiel, kann man 75 Geschlechter, unterschiedliche Geschlechtszugehörigkeiten ankreuzen. Also die klassisch dualistische Mann und Frau beispielsweise, das ist so, es wird unübersichtlicher, sagen wir es mal so. Es gibt eine wirklich ins Kraut schießende Optionalität im Konsum beispielsweise. Alles Mögliche lässt sich in alle möglichen Richtungen verändern und es gibt diesen fast schon als imperativ formulierten, diese Forderung, der Einzelne möge doch wirklich zu sich selbst kommen und sich selbst entfalten, möge kreativ sein und wirklich sich selbst entdecken und in den Mittelpunkt stellen. Dem steht aber entgegen, dass wenn das jeder tut, dass es sowas wie Gemeinschaftlichkeit nicht mehr gibt. Also es gibt dieses, was man Atomisierung der Gesellschaft nennt, ein Phänomen, das lauter Einzelne nicht mehr genau wissen, was sie eigentlich noch zusammenhält. Und ich habe den Eindruck, dass in solchen Petitionen dieser Wunsch zu sagen, wir sind uns doch einig, dass das nicht mehr geht, also eine Abgrenzung vorzunehmen in einer Welt, die ständig auf Entgrenzung setzt, so ein Impuls ist und auch wieder so eine Ersatzhandlung im Feld der Kunst ist, eine symbolische Handlung ist, zu sagen, das wollen wir nicht, so weit können wir nicht gehen. Da muss mal eine Grenze gesetzt werden dessen, was noch möglich ist. Also dass das schon was mit so einem veränderten Bewusstsein unser Selbst zu tun hat innerhalb einer Gesellschaft, die sich immer stärker aufzulösen scheint.
Ja, ich glaube schon, dass das stimmt. Und vielleicht dient dieser Abend ja auch ein bisschen dazu, dass die Leute, die etwas von der Sache verstehen, jetzt auch mal versuchen, ein paar Grenzen zu setzen. Aber noch eine Frage an Ulrich Waller. Ich meine, du bist ja schon seit Menschengedenken im Theater tätig, aber jedenfalls schon sehr lange.
Ich sehe da ein Akademiemitglied, das ist länger im Theater ist als ich.
Und es war ja, als ich anfing, ins Theater zu gehen, war natürlich eines der Ziele des damaligen Theaters in den 60er, 70er Jahren die Provokation. Man wollte sozusagen das alte Spießertheater mit Klebebart und Holzschwert, das wollte man also nicht nochmal haben, sondern sollte richtig die Post abgehen. Ich war damals auch in Frankfurt im Theater am Turm und da war ja auch einiges los. War verglichen damit, waren die Leute damals nicht auf andere Weise auch empfindlich? Damals hat es ja auch gekracht. Was hat sich da verändert?
Also ich glaube, dass das Theater damals sehr viel eingebetteter war in bestimmte gesellschaftliche Bewegungen. Das Theater hat sich sehr abgekoppelt davon. Also ich habe angefangen als junger Assistent in einem Theater in Frankfurt, wo versucht wurde, so in der Nachfolge von 68 von einem Intendanten, der Brecht-Schüler war, Peter Palitsch, ein Mitbestimmungsmodell durchzusetzen. Also es war durchgesetzt und also es bestand irgendwie darin, dass ein Schauspieler auch im Direktorium saß und dass es zu allen Themen Vollversammlungen gab und jeder Regisseur, der da inszenieren wollte, musste sich erstmal vorstellen auf der Vollversammlung und dann entschied die Vollversammlung so oder so, je nachdem wie er dann drauf war. Dieses ganze Modell scheiterte dann immer in den Besetzungsfragen, weil das konnte man dem Regisseur nicht wegnehmen. Man konnte nicht kollektiv darüber entscheiden, wer was spielen soll. Und damit war dieses Modell auch in sich selber gefangen. Das führte aber dann dazu, dass auf Auswertungsgesprächen, die es nach jeder Premiere gab, die jeweilige Gruppe, die nicht gespielt hatte, über die andere herfiel und ihr einfach nochmal grundsätzlich erklärt hat, wie scheiße das alles ist. Aber das war irgendwie, also wie auch ein Spiegel von der Gesellschaft, den es damals gab. Ich finde, dass das Theater sich heute sehr weit davon entfernt hat. Und man erlebt heute Shitstorme auch in sozialen Medien über ganz andere Dinge. Ein Kritiker, Michael Lages vom Deutschlandfunk, hat im Zusammenhang mit einer Debatte über einen Brief, den 60 Mitarbeiter des Burgtheaters verfasst haben, einen offenen Brief, irgendwie, wo sie sich nochmal über ihren vorigen Direktor Matthias Hartmann beklagen. Und man hat irgendwie das Gefühl, dieser Brief ist irgendwie angezettelt worden vom österreichischen Staat, um diesen Arbeitsgerichtsprozess gegen Hartmann zu gewinnen. An dem ja irgendwie offensichtlich auch nicht viel dran ist irgendwie. Und da hat Michael Lages in einem Interview den Satz gesagt, anhand der Beispiele, die alle zum großen Teil wirklich absolut lächerlich sind, weil es geht überhaupt nicht um Übergriffigkeit, sondern es geht um Machtstrukturen im Theater und dass das Theater kein Ponyhof sei. Und daraufhin sind sie über ihn hergefallen irgendwie, also so. Und jetzt ist eine Riesendebatte auf Nachtkritik irgendwie, das Theater und wie wollen wir arbeiten, wir müssen nett miteinander sein, ja, irgendwie, es muss irgendwie, also es, und das Theater natürlich anders entsteht durch Extreme, dass man als Regisseur irgendwie verschiedene Tricks haben muss, wie Peter Zadek zum Beispiel oder auch andere hier im Saal, um einem Schauspieler etwas zu entlocken, was er nicht freiwillig hergibt, ja, das wird komplett ausgeblendet im Moment und
man könnte das ja auch als Fortschritt begreifen, zu sagen,
das, ich weiß nicht, ob die Kunst dann
die besser Gleichheit, wird. Die Gleichheit sozusagen als Ideal zu formulieren, ist ja erstmal nicht unbedingt verkehrt. Und auch zu sagen, das, was ihr damals an Partizipationsübungen unternommen habt, innerhalb des Ensembles, wird jetzt ausgeweitet und jeder hat den Eindruck, er ist aufgerufen zu partizipieren. Das ist ja Teil der Netzkultur, jeder soll zu allem seinen Senf geben. Und das spielt jetzt auch in die Kunstszene hinein. Also nochmal dieses Gomringer-Gedicht, das du anfangs erwähnt hast, aufzugreifen, da ist es ja ganz, ganz genau so gewesen, dass die drei Studentinnen haben eine Petition, wieder Petition, ist eigentlich sozusagen die Vorform des Shitstorms, könnte man sagen, aus der die Petition aufgesetzt und zu sagen, hey, uns hat keiner gefragt, ob dieses Gedicht an dieser Wand hängen soll. Es ist aber unsere Hochschule. Dieses Gedicht, ein kleines Gedicht, ein nebensächliches Gedicht, wird hier monumentalisiert, quasi zum Aushängeschild für das, wofür diese Hochschule stehen soll. Und damit können wir uns einfach nicht identifizieren. Wir sehen das Selbstbild unserer, wir in unserem Empfinden ist das Selbstbild anders. So, und das
war
ist ja eigentlich
ein Partizipativer. Bevor das Gedicht dran war, oder war das Gedicht schon dran?
Das hing über mehrere Jahre dort.
Und die kommen an diese Universität. Also die drei Petanten irgendwie sind da hingekommen.
Also die
wissen, dass dieses Gedicht
diese
dahin.
Studentinnen sind Studentinnen der Alice-Salomon-Hochschule. In den Sommerferien ist ihnen das Gedicht erstmal so richtig zu Bewusstsein. Sie haben die Übersetzung gelesen, haben dann gefunden, dass sie fühlten sich dadurch an Situationen erinnert, weil es geht darum, dass ein Bewunderer Frauen auf einer Allee, ich will das jetzt nicht zu einfach machen, das Gedicht ist natürlich sehr poetisch und lässt sich nicht einfach erklären. Jedenfalls fühlten sie sich an Situationen erinnert, in denen ihn Männer hinterherstellen. Und das wollten sie einfach nicht jeden Tag. So, egal, ob das jetzt berechtigte Assoziationen sind oder nicht, mich interessiert erstmal die Frage, ist das nicht demokratisch legitim? Dann wurde sehr intensiv an der Hochschule diskutiert, alle Gremien wurden einberufen, man hat das Pro und Con hin und her gewogen, dann hat man, also es ist wirklich ein demokratischer, ein egalitärer Akt. Es ist genau das, was ihr damals wolltet, würde ich mal behaupten.
Aber ich finde, in den meisten Zusammenhängen fehlt ja genau das, dass die Leute, die mehr Nettigkeit einfordern, die ganze Auseinandersetzung extrem unnett führen. Weil das finde ich so bedrohlich, dass es in 9 von 10 Fällen immer irgendwie um Ausmerzen, Wegmachen geht. Also es... Diese Debatte, die ich auch nachvollziehen kann, so muss es das Gedicht sein, warum kann nicht ein anderes, unsere Hochschule, aber es geht ja immer darum, abhängen hier, neulich die Nymphen haben wir noch vergessen, die Nymphen sollen abgehängt werden.
Ja, aber das war ja nun ein ganz anderer Fall, das war ja eine Künstlerin, die gesagt hat, ich will eine Performance im Museum in Manchester machen, ein bestimmtes Bild soll für eine gewisse Zeit abgehängt werden, damit an derselben Wand, an denen vorher das Bild hing, eine Diskussion stattfinden kann über das Frauenbild, das in diesem Museum dort sehr stark präsent ist, nämlich eins, das eher die Frau als entweder femme fatale oder als leckeres Sexobjekt irgendwie zeigt. Also das finde ich ist ja völlig legitim als Form der Institutional Kritik oder wie das
dann heißt.
Ich habe
das eher so ein bisschen gehört, das hat sie dann schnell hinterher gesagt, als es hieß, Moment mal. Ja. Aber gut, also ich finde, viele Beispiele gibt es, wo ich sicherlich auch sage, ja, kann man drüber reden, aber es geht ja so schnell, Dieter Wedels Filme dürfen nicht mehr gezeigt werden und Ben Affleck muss rausgeschnitten werden aus dem neuen Film, weil er es gewagt hat zu sagen, dass auch wenn beides schlimm ist, Vergewaltigung schlimmer ist als ein Hinternfassen, raus aus dem Film, die Katzenkrimis schreddern von Akif Pirinci, also es muss immer geschreddert, abgehängt, weg, geht nicht, ja, bis hin zur Vergangenheit, die ja nichts dafür kann, dass sie die Vergangenheit ist, wo Dinge noch anders genannt wurden, anders, die Menschen anders miteinander umgegangen sind. Das kann man ihr jetzt nicht zum Vorwurf machen. Das ist ja alles eine sehr unnette Diskussion, weil sie ja immer in dieser Absolutheit operiert und eben nicht mehr die Freiheit lässt, dass ich mir sagen kann, ich möchte auch kein Balthus-Gemälde über meinem Kamin hängen lassen, aber ich möchte die Freiheit haben, ins Museum gehen, mich damit zu beschäftigen und wenn es mich wirklich unangenehm anfasst, dann gehe ich eben an diesem Bild vorbei und wenn ich keinen Film von Dieter Wedel sehen will, dann mache ich halt den Fernseher nicht an. Also das sind ja alles gar nicht mehr die Kategorien, in denen diskutiert wird. Also manchmal schon, aber ich finde, es nimmt überhand, dass es immer dieses Weg, Weg, Weg Modus ist, der sofort auftritt. Und ich glaube, dass das ganz schlicht auch damit zu tun hat. Ja, ich glaube auch, ne, diese Vereinzelung, da wollen sich die Leute wieder in tribalistischen Zusammenhängen finden. Aber letztlich, glaube ich, hat es einfach mit Macht zu tun, wie in der Geschichte der Menschheit so noch vorhanden, immer wieder Macht. Also, weil ich kann mich im Internet, da kriege ich die Kinderpornografie nicht weg, aber wenn ich mich hinstelle, einen guten Hashtag habe, dann kriege ich große Künstler abgehängt, dann kriege ich eine Ausstellung auf unbekannt verschoben, dann plötzlich empfinde ich mich als kleines Individuum, was noch nicht mal weiß, welches Geschlecht es gerade hat, plötzlich sehr, sehr mächtig. Und Macht hat einfach die Menschen immer schon angetört. Und
interessanterweise bin ich mächtig, weil ich ein Opfer bin. Also ich fand interessant, es gibt gerade an den amerikanischen Universitäten ja sehr stark diesen Kult auch der Empfindlichkeiten, mit Microaggressions beispielsweise, also dass gerade das Nichtgesagte besonders beleidigend und offending ist. Forscher, Soziologen, die eben mittlerweile von einer Victimhood-Culture, einer Opferkultur sprechen und das daraus ableiten, dass oft die Leute, die solche Verbote einfordern, eigentlich zu den Privilegierten gehören, eben nicht zu jenen, die ausgegrenzt sind und ganz am Boden liegen, also sondern Leute, die eben eigentlich viele, viele Privilegien genießen, aber wissen, dass eigentlich, wenn man jetzt so in gute und böse Kategorien ganz einfach mal denkt, dass natürlich diejenigen, die arm dran sind, eigentlich die Guten sind, weil die haben keine Macht, können also auch nicht schuldig werden, weil sie eben nichts entscheiden können, weil sie keine Macht haben. Und dieses Unschuldsbedürfnis, ne, gibt es auch so einen Begriff in der Diskussion von Frau Sarah Schumann, Ethical Virginism heißt es, also ethische Jungfräulichkeit. Also das ist so ein Bedürfnis, das sich, glaube ich, auch artikuliert. Die anderen sind die Bösen, also bin ich der Gute. Also das ist schon, spielt auch immer wieder so rein. Ne?
Also der Hauptprotagonist dieses Shitstorms gegen Herrn Lages war ein junger Regisseur, ein ehemaliger Ernst Busch-Schüler, der dieses Zitat zum Anlass genommen hat und eigentlich auch um diesen Shitstorm auszulösen mit einer Geschichte, wie er als junger Hospitant am BE beleidigt worden ist, weil Klaus Peimann hätte ihn am zweiten Tag Arschloch genannt und hätte ihn Kaffee holen geschickt. Und darunter würde er auch noch heute leiden und deswegen müsste man irgendwie zu anderen Arbeitsformen. Das hat dann dazu geführt, dass ihm Leute vorgeworfen haben, warum bist du noch ein ganzes Jahr am BE geblieben, obwohl er Arschloch zu dir gesagt hat. Aber diese Arschloch-Geschichte hat sich in eine solche Dimension gehoben. Und dass das jetzt sozusagen, also jemand, der einmal Arschloch genannt worden ist, was passiert im Theater manchmal irgendwie, aber das wird jetzt zu einer Grundsatz, und es ist genau mit dieser Opferstruktur, ja, irgendwie. Und eigentlich glaube ich, er inszeniert im Moment in Bielefeld, er würde gerne in Berlin inszenieren. Ich glaube, es geht um was ganz anderes. Also das ist ein Bewerbungs...
Aber das ist ja das eigentlich Traurige, dass da schon Dinge diskutiert werden, meinem Eindruck nach, die wichtig und relevant sein könnten. Also die Frage, warum sind eigentlich da so viele Männer, warum sind im Theater, aber auch in den Museen, in anderen Kulturinstituten, warum herrscht so eine Zampano-Mentalität, jedenfalls in bestimmten Häusern. Warum ist die Mehrzahl aller Künstler sind Künstlerinnen? Und trotzdem, wenn man sich anguckt, also was die Zahlen angeht, wenn man sich anguckt, wer eigentlich große Solo-Ausstellungen bekommt, sind das in der Regel dann doch wieder die Männer. Also da gibt es ganz viele strukturelle Ungerechtigkeiten, ja, also die auch es wert sind, diskutiert zu werden, und man gucken muss, woran liegt es eigentlich und wie könnte man das verändern. Aber durch diese Moralisierung wird das alles verdeckt. Also werden letztlich die politischen Fragen, die strukturellen Fragen seltsam in den Hintergrund gedrängt.
Na, ich finde, es wird auch alles diskreditiert, und zwar Sachen, die mir wirklich noch wichtiger sind als meine Kunstfreiheit. Weil wenn diese Hysterisierung stattfindet, dass jemand, der sich einfach nur hinstellt und sagt, es ist beides schlimm, aber eine Vergewaltigung ist schlimmer als ein Hintern fassen, wo ich denken würde, das sollte doch Konsens sein, aber wo es dann heißt sofort aus dem nächsten Film raus, das ist doch etwas, wo wirklich hier schwere sexuelle Gewalt einfach marginalisiert wird, weil es alles gleich schlimm. Wenn jemand zu mir sagt, wie war das Ostfotze, ist das genauso schlimm wie eine entsetzliche Vergewaltigung. Dieser Dauervorwurf Rassismus, man sieht ja inzwischen vor lauter Rassismusgeschrei den Rassismus gar nicht mehr, wenn er stattfindet. Ne? Also es wird ja alles als eine, so inflationär verwendet, dass eben die wirklichen Fragen, die man stellen sollte oder die wirklichen Probleme, auf die man hinweisen sollte, gehen unter in diesem Mikroaggressionsmücke aus Elefantenmachgeschrei. Ich sehe das in meinem Bekanntenkreis, der Feminismus verliert die Frauen, weil sowohl ich wie die Frauen in meinem Kontext finden, dass wenig Dinge sie so viktimisieren wie der derzeitige Netzfeminismus, wo wir alle ständig zurück in unsere viktorianischen Salons müssen, heißt heutzutage Safe Spaces an den Universitäten. Wir sollen auch keine Bücher mehr lesen, war damals schon genauso, ne? Während die Männer im Raucherzimmer waren, wir bei unseren Stricknadeln, heutzutage müssen für uns Trigger Warnings auf Büchern stehen. Und also das ist alles etwas, wo wir da sitzen als Frauen und sagen, diese Form von Feminismus, die uns als eben als Opfer, als ständige Opfer, ständig dauernd und von allem sieht, das ist eine Form, genau das wollen wir nicht. Genau das ist das, wo wir mal angetreten sind, dachten, okay, unsere Hälfte des Himmels müssen wir uns erobern und da machen wir keine Gefangenen. Heutzutage müssen wir alle 5 Minuten in Ohnmacht sinken.
Okay, ich will... Ich würde gerne, jetzt Sie bitten, Fragen zu stellen oder Einwürfe vorzubringen. Zu dem Satz, den Ulrich Waller zitiert, das Leben sei kein Ponyhof, das Theater sei kein Ponyhof, muss ich jetzt doch sicherheitshalber nachfragen, ob nicht zufällig ein Ponyhofbesitzer hier unter uns ist, weil sonst könnte das
oder
auf uns
Ponys.
Zurück. Also bitte um Fragen. Ja, da drüben. Warten Sie einen Moment, dann kommt das Mikrofon.
Also eine Sache, die mir aufgefallen ist an den vielen Beispielen, die Sie genannt haben, an dieser Schreckensgalerie, ist, dass es hauptsächlich junge Leute sind, also vielfach Studenten, die aufgrund einer gesteigerten Beleidigungssensibilität einen Verhaltenskonformismus einfordern, der ihnen wichtiger ist als die Freiheit der Kunst. Ist das vielleicht eine Form des Jugendprotests, weil Sie alle, die da sitzen, die Freiheit der Kunst so einfordern, dass Sie sagen, wir müssen uns von den Älteren abheben und praktizieren jetzt so einen digital gestützten Protest, der aber für uns sehr konformistisch aussieht?
Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Frage nicht ganz verstanden.
Naja, geht es um Jugendprotest? Ist das Jugendprotest?
Aber es ist auch ein Generationenkonflikt.
Achso, ein Generationskonflikt. Ja, da könnten wir vielleicht Martina Übel fragen, weil...
Weil sie so jung ist, haha.
Nein. Nein, weil das lag mir vorhin auf der Zunge. Ich meine, wir sind ja hier in dieser Akademie, was als weiße alte Männer sind, wir haben ja einen richtigen Safe Space hier in dieser Akademie. Aber der Nordspeicher, das ist ja ein völlig anderes Publikum. Sie haben ja auch sehr oft mit sehr vielen jüngeren Leuten zu tun. Wie sieht es da aus? Gibt es da auch diesen Protest oder finden die das völlig okay?
Also ich habe schon das Gefühl, also ich mache Poetry Slams auch, da ist das Publikum und auch die Leute auf der Bühne sehr jung. Ich habe schon den Eindruck, dass so dieses tribalistische Konformismus auch herrscht. Ne? Also die klare Sortierung, hier gut und hier böse und dass sehr viel Erwartbares zu den Bekehrten gepredigt wird. Diese Übersensibilisierung, das erlebe ich nicht so sehr. Also schon so ein bisschen, also man merkt schon, das sind schon eher die Generationen, wo die Helikoptereltern sie auch noch mit 17 zur Schule gefahren haben und die Hausaufgaben kontrolliert. Ich kenne sowas. Also da merkt man schon eine größere Sensibilität. Ich glaube aber, dass diese Exzesse, ich glaube nicht, dass das so viele sind, weil zum Beispiel bösartiger Humor ist ganz virulent beim Poetry Slam. Also da wäre nichts mit irgendwie mit Lach- oder Scherzverbot. Ich glaube, dass es tatsächlich das Tragische ist, dass es ganz, ganz wenige sind, die diese ganzen Sachen so auslösen, dass das gar nicht so in der breiten Masse ist, weil die meisten Leute denken, oh mein Gott, worüber regen die sich wieder auf? Mikroaggressionen und dass jemand, der sich nicht aufregt, ist halt nicht so hörbar, weil er sich nicht aufregt.
Ja, aber das dagegen würde ja sprechen, dass diese Petitionen sehr großen Rückhalt finden. Also ich noch mal ein anderes Beispiel zu nennen, am Guggenheim Museum in New York letztes Jahr eine Ausstellung geschlossen werden musste, wegen tierrechtlichen Bedenken. Und es ging darum, dass ein Video gezeigt wurde von zwei chinesischen Künstlern, die ja letztlich das Thema Hundekämpfe vorführte. Die Hunde liefen auf so Laufbändern, wie man sie sonst aus Fitnessstudios kennt, immer so aufeinander zu, konnten sich aber nie beißen. Das Museum hat gesagt, bei der Performance die dem Video zugrunde lag, ist es nicht zu Kämpfen gekommen. Das Video musste aber trotzdem abgesetzt werden. Und diese Petition haben 80.000, 90.000 Leute auch wieder innerhalb von wenigen Tagen unterschrieben. Also das spricht sehr dafür, dass gerade eben auch dieses Ethische, ja, zu sagen, vielleicht geht es da weniger um die gekränkten Gefühle, um die unguten Gefühle, als um das reine Gewissen. Aber das glaube ich, das ist schon etwas, was nicht nur so den kleinen Jugendprotest antreibt, sondern was auch sehr viel, gerade diese neue Mittelklasse, von der Soziologe Andreas Reckwitz spricht, sehr beschäftigt, diese Art von. Auch die Documenta im letzten Jahr war voll solcher Beispiele, wo es darum ging, dass einzelne Ethnien ihre Belange vortragen, also auch da diese Segmentierung, das war ja eine Massenveranstaltung, da sind fast am Ende 900.000 Leute gekommen. Also auch das spricht dafür, dass das nicht nur so in solchen kleinen Nischen stattfindet.
Okay. Können Sie nochmal wiederholen, das ist...
Prozentual geguckt sind das extrem wenig Leute, die einen Irrsinnsaufwand machen, weil sie im Netz so wirkungsvoll agieren.
Ja, aber sie sind immerhin bereit, sich da in so eine Petition einzutragen.
Ja, aber das kostet doch nur wirklich keinerlei Mühe. Also wenn ich überlege, was ich früher alles an Petitionen unterschrieben habe, die völlig belanglos waren, weil es noch kein Internet gab, das kann es jetzt nicht wirklich sein. Ich glaube, dass tatsächlich das Netz eine unheimliche Verstärkungsfunktion auch für übelste Dinge hat.
Ja, natürlich.
Und darüber sollte man jetzt auch gerade angesichts von Facebook und ähnlichen Dingen vielleicht noch mal intensiver diskutieren und dieses andere nur als Anlass nehmen, das zu diskutieren.
Ja, ja, die Frage war ja nur, sind das wenige, die offensichtlich solche, ja, bestimmt sind es immer Einzelne, die solche Effekte auslösen und dann mit einigem Stolz auf ihre Macht schauen, solche Effekte auslösen zu können. Frage mich trotzdem aber, ob das nicht doch von vielen mitgetragen wird, im Prinzip zu sagen, Mensch, es muss sich etwas ändern, wir können nicht so weitermachen wie bisher, also regulieren wir bestimmte Verhaltensweisen, regulieren das Wording,
ja, wo wir nicht
politisch aktiv
sind. Also ich habe den Eindruck, dass viele, die da mitmachen, eigentlich nur sagen, oh, ich habe hier eine Stimme, ich mache da mit, ich bin einfach dagegen.
Ja.
Da sagt einer was, die armen Hunde, oh, ich bin auch für Hunde. Und es geht eigentlich nur darum, ich habe eine Stimme, ich werde gefragt, hier kriege ich Macht. Und es geht eigentlich manchmal gar nicht mehr um die Sache. Und ich finde, das ist das Problem. Dadurch entsteht so eine Hysterie und man kann gar nicht in Ruhe über die Fragen, die Sie jetzt hier eigentlich gesprochen haben, sollte man den Balthus zeigen, wann darf man noch das N-Wort sagen, in welchen Kontexten. Das sind ja, genau wie Sie, Herr Greiner, sagten, ja vielleicht Fragen, die man wirklich mal in Ruhe besprechen könnte und in welchem Umfeld man das dann doch alles darf oder begleiten sollte. Aber durch diese Hysterie ist ja gar keine ordentliche Diskussion möglich. Und das, also was Sie, auch Ihre Schreckensliste, Frau Übel, was Sie erzählt haben, das sind doch Minderheiten.
Naja, jetzt würde ich aber doch gerne mal einwenden, ich bin... Einige von uns, jedenfalls ich, habe ja die 68er-Bewegung zumindest am Rande miterlebt.
Das waren auch Minderheiten, muss ich sagen.
Das war auch eine Minderheit und da wurde auch nicht ruhig diskutiert, da wurde vor allem geschrien. Ich fand das jetzt nicht besonders toll, dass geschrien wurde, aber wenn Sie mal realistisch sind, sind solche Diskussionsprozesse in einer so komplexen Gesellschaft, wie wir sie haben, da musst du auch manchmal schreien. Und da muss man auch übertreiben. Ich meine, ich bin Journalist und weiß, wie das geht. Es gibt natürlich eine Grenze, das gebe ich sofort zu. Es gibt eine Grenze des Anstands und eine Grenze des Zuträglichen. Aber jetzt zu erwarten, dass man diese doch schwierigen Themen, also so ganz entspannt, wie wir vier hier immer diskutieren könnte. Was?
Aber vielleicht ist es am Ende auch unerheblich, ob das jetzt von wenigen so gesehen wird oder von vielen, in dem Moment, in dem es nämlich als Feindbild taugt. Und das finde ich, ist so eine neuere Entwicklung, gerade in Amerika, dass sich dort jetzt konservative, ultrakonservative, rechtsextreme Kreise die Freiheit herausnehmen, die klassischerweise den Künstlern zustehen und sagen, hey Leute, ich sag, was Sache ist und ich verwende die Wörter so frei, wie es mir passt. Und das ist eigentlich eine Umkehrung. Also bislang war es doch immer ein progressive, also war es immer sozusagen Transgression, war das Progressive. Jetzt haben wir rechte Protagonisten, beispielsweise auch dieser Milo Yiannopoulos, der für sich eben alle möglichen Freiheiten herausnimmt als starker Unterstützer von Donald Trump, plötzlich für Kinderpornografie eintritt und sagt, er sei ein Punk. Also letztlich das Anarchische, was ja auch immer Teil der Kunst wird, wandert von der irgendwie links progressiv konnotierten Seite hinüber in das andere Lager. Und das passiert eben, weil offensichtlich dieses Feindbild Political Correctness so zieht, dass viele Leute sagen, ja, also das lasse ich mir jetzt wirklich nicht mehr sagen. Ich muss schon so vielen Anforderungen in meinem Alltag genügen. Dann will ich jedenfalls frei Schnauze reden dürfen. Und das sind irgendwie solche Abstoßungsreaktionen.
Das ist ja eine These, die dafür spricht, dass es letztendlich im Großen und Ganzen gar nicht um die Inhalte geht, sondern einfach um das uralte Spiel. Hier gibt es eine herrschende Meinung, die auch Macht ausübt, die sich daran hochzieht, dann kommt eine Gegenmeinung dazu oder dann ein Gegenpol dazu, wie sich das ja auch so positioniert, ganz klar nach Freund, Feind, hier, da, in der Mitte gibt es nichts mehr. Gerade in Amerika, wo sich die Leute ja nicht mehr vorstellen können, mit einem Wähler der gegnerischen Partei befreundet oder verheiratet zu sein, dann wäre es im Grunde die Inhalte sekundär und es wäre einfach nur eine Form von tribalistische Machtspielgeschichte, die hier stattfindet.
Weitere Fragen? Scheint nicht so zu sein.
Ich glaube, was Sie gefragt haben vorhin, ich glaube schon, dass das auch ein verdeckter Generationskonflikt ist. Also ich war auch total überrascht über die Reaktion von den Studenten, weil das habe ich irgendwie so nicht kommen sehen. Und das hat sich dann auch fortgesetzt, dass wir dann, weil ich mit denen darüber diskutiere, was Humor ist oder wie Humor entsteht. Und ich habe sie dann aufgefordert, mal einen Witz zu erzählen. Und keiner konnte einen Witz erzählen. Und dann haben wir darüber geredet, warum. Und dann wurden erstmal alle möglichen Sachen ausgeschlossen. Also keine Witze über Minderheiten, keine Witze über Behinderte. Also es blieb einfach nichts, über das man noch einen Witz machen kann. Irgendwie nicht über Frauen, irgendwie auch schon gar nicht über blonde Frauen. Und dann hat man sich am Schluss darüber geeinigt, dass man vielleicht über Tiere Witze machen kann. Sind vielleicht noch erlaubt. Und wir hatten in der Runde, gibt es einen israelischen Studenten irgendwie, der hat gesagt, ich kann euch mal ein paar richtig gute Holocaust-Witze erzählen, weil die erzählen wir uns jeden Tag in Israel irgendwie. Und dann waren die anderen irgendwie stumm irgendwie, dazu können sie jetzt gar nichts mehr sagen. Und also irgendwas ist da im Gange. Ich kann es noch nicht richtig benennen, aber ich war echt verblüfft.
Ja, das kann schon sein. Das mit dem Witz ist übrigens noch ein eigenes Thema. Dem müsste man mal nachgehen, mir das auch schon aufgefallen ist, dass diese Unbefangenheit, in der wir früher da irgendwelche Witze, Blondinenwitze waren jetzt nicht dabei, die fanden wir selber zu blöd. Die Ostfriesenwitze, oh Gott. Nein, also das geht alles nicht mehr. Ne? Es ist aber vielleicht jetzt nicht das Allerschlimmste, dass man keine Ostfriesenwitze mehr erzählen kann, sondern das
als andere wieder.
Wirklich Bedrückende, und ich hoffe, Sie haben das ein bisschen mitgekriegt, ist, dass sozusagen die Leute selbst, wie sie hier sitzen, die direkt Kunst machen oder in der Kunst beschäftigt sich, sind sich bedroht fühlen. Nun ist nicht alles, was da an scharfer Diskussion stattfindet, wirklich schon eine Bedrohung. Aber die Beispiele, die genannt worden sind, die ich auch nicht so gegenwärtig hatte, dass Dinge nicht mehr stattfinden aus den genannten Gründen, das ist unheimlich. Und da müssten wir doch dann versuchen, und dazu ist die Akademie ja auch da, dann eine gewisse Öffentlichkeit herzustellen. Denn wenn uns das nicht gelingt, müssen wir alle zu Musikern werden. Denn die Musik, das ist ihre glückliche Lage, ist von denen allen, wenn es nicht gerade Lieder sind.
Mit dem Blues beispielsweise. Relativ
unberührt.
Das war auch nicht mehr.
Was? Auch nicht mehr?
Na gut. Cultural Appropriation, das geht gar nicht.
Also ein Weißer, der Blues spielt, naja.
Okay. Na, ich dachte jetzt eher an Vivaldi. Okay. Gut. Ich freue mich, dass Sie uns so lange zugehört haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Thank you.